Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Ferdinand Piëch, der langjährige Vorstandschef und Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen, ist unerwartet verstorben. Reaktionen heute Vormittag bei den Beschäftigten am Stammsitz von VW in Wolfsburg.
Der Mann hat schon einiges erreicht in seinem Leben, kann auf eine gute Geschichte zurückblicken.
Das war mal ein guter Chef. Als er noch im Konzernvorstand war, war sehr geradlinig und er hat sich auch wirklich mal mit den kleinen Leuten direkt unterhalten. Fand ich immer ganz gut.
Natürlich ist er auch sehr autoritär gewesen und hat nicht alle so wirken lassen, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre.
Ohne den würde es das alles hier schon lange nicht mehr geben.
Zum Tod des VW-Patriarchen hören Sie ausführliche Informationen in dieser Sendung, darunter auch eine Analyse, die der Frage nachgeht, inwieweit die Strategie Piëchs, Volkswagen zu einem Konzern mit vielen Marken umzubauen, den Konzern heute noch prägt. Zunächst aber zu einem anderen Thema. Die deutsche Konjunktur hat sich im Frühjahr vorerst vom Wachstum verabschiedet und taumelt einer Rezession entgegen. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Gleichzeitig aber macht der deutsche Staat im ersten Halbjahr einen Milliardenüberschuss. Matthias Reiche dazu aus Berlin.
Es könnte das sechste Jahr in Folge mit einem Haushaltsüberschuss werden. Grund sind die mit 2,8% noch immer moderat sprudelnden Steuereinnahmen sowie die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Künftig dürften die Einnahmen des Staates allerdings schwächer ausfallen. So geht aus den Daten des Statistischen Bundesamtes auch hervor, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0,1% im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte. Dass sich dieser Abwärtstrend im laufenden dritten Quartal stoppen lässt, ist zunehmend unwahrscheinlich. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession, die in diesem Fall noch sehr milde ausfiele. Anders sähe es aus, wenn die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen würde, womit derzeit jedoch nicht gerechnet wird. Allerdings stimmen die jüngsten Konjunktursignale wie der gefallene IFO-Geschäftsklima-Index auch für das kommende Jahr wenig optimistisch. Ein Grund für die aufziehende Flaute ist, dass internationale Handelskonflikte und Risiken wie der ungeklärte Brexit die exportabhängige deutsche Wirtschaft immer stärker belasten.
Und wir nehmen die Zahlen zur Konjunktur und zum Haushaltsüberschuss von Matthias Reiche mit in den Handelsraum und fragen bei Ulrich Barz nach. Wir hatten ja gestern schon keine so guten Nachrichten vom IFO-Geschäftsklima-Index. Der tiefste Stand seit 2012. Heute nun diese neuen Daten zur Konjunktur. Herr Barz, was macht der Handel bei Ihnen in Frankfurt daraus?
Ja, also überraschenderweise macht er einen Plus daraus. Wenn ich auf die Tafel hier gucke, dann steht der DAX bei 11.720 Punkten. Das sind 62 Punkte mehr als gestern. Das ist rund 0,5%. Und da muss man vielleicht ein bisschen um die Ecke gucken, um das überhaupt verstehen zu können. Denn einerseits ist das Minus im zweiten Quartal beim Bruttoinlandsprodukt, beim Wirtschaftswachstum nicht ganz unerwartet. Das ist eine Bestätigung von einer früheren Schätzung. Und dann ist auch noch dieser riesige Staatsüberschuss vielleicht auch ein Versprechen für die Zukunft, wenn es der Staat richtig macht aus Sicht der Anleger, dass mehr investiert wird. Das käme dann natürlich auch der Wirtschaft und der Börse zugute. Aber ich glaube, insgesamt muss man fairerweise heute auch sagen, die großen internationalen geopolitischen Themen spielen eine Rolle. Obwohl das DAX ein Plus ausweist, wirkt der Handel doch insgesamt wie gelähmt.
Dann wollen wir das Ganze doch noch etwas vertiefen. Es scheint ja erklärungsbedürftig zu sein. Gehen wir denn jetzt endgültig schwierigeren Zeiten entgegen oder nicht?
Ja, ich will das Edgar Walk fragen. Er ist der Chefvolkswirt des Privatbankhauses Metzler hier in Frankfurt. Ein Minus von 0,1%, das ist ein klitzekleines Minus für das zweite Quartal, aber immerhin ein Minus und viele andere Wegweiser aus der Wirtschaft. Wir haben es ja eben auch schon im Bericht des Kollegen gehört, der IFO-Geschäftsklima-Index zum Beispiel weisen ganz klar nach unten.
Genau, also ich denke, wir auf absehbare Zeit wird sich erstmal nichts ändern. Ich erwarte im zweiten Halbjahr auch nochmal zwei moderat negative Quartale in Folge. Und das hängt damit zusammen, dass die Industrie vor allem in Deutschland in einer sehr schweren Rezession ist. Wir sehen schon, dass in Süddeutschland die Arbeitslosenzahlen beginnen zu steigen. Wir sehen jedoch auch immer noch einen sehr starken Bau und einen moderat wachsenden Dienstleistungssektor, sodass die Rückgangsraten beim BIP relativ moderat ausgefallen sind, jetzt im zweiten Quartal, und weiter auch moderat ausfallen. Also es wird keine schwere Rezession, eher eine leichte Rezession in Deutschland. Und es gibt vielleicht auch Hoffnung im nächsten Jahr wieder für ein besseres Wachstum.
Das heißt, wenn man eine leichte Rezession hat, wenn das Minus nicht so groß ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit oder die Fähigkeit vielleicht größer, davon sich schnell wieder zu erholen?
Genau, also gerade die Industrie ist in so einer schweren Krise im Moment in Deutschland wegen Automobilsektor, wegen den ganzen Handelskonflikten, wegen Brexit, dass eigentlich der Boden jetzt so niedrig ist, dann auch relativ leicht, dann, wenn sich das Weltwirtschaftsklima wieder verbessert, sich wieder zu erholen.
Aber mir fehlt irgendwie die Vorstellungskraft, wenn es der Industrie so schlecht geht. Sie haben es ja eben eindrucksvoll beschrieben, dass dann der Arbeitsmarkt lange noch so brummen wird, wie er derzeit noch brummt, und die Verbraucher Geld ausgeben.
Das ist halt so ein bisschen eine Frage. Wir haben es eigentlich jetzt seit der Finanzmarktkrise gesehen, dass der Industriesektor ein Eigenleben führen kann in verschiedenen Volkswirtschaften und die Binnenwirtschaft auch ein Eigenleben führt. Und solange die Binnenwirtschaft noch einigermaßen wächst, kann auch der Arbeitsmarkt stabil bleiben. Wir hatten 2015/16 den Fall, die Industrie war in einer schweren Krise in Deutschland, weltweit, hat sich dann relativ schnell wiederholt, während der Dienstleistungssektor, der Bausektor relativ stabil geblieben ist. Also sowas ist durchaus möglich und meine Hoffnung ist, dass sich das wiederholt.
Und der Staat sollte dabei eine große Rolle spielen, indem er mehr investiert. Geld hätte er ja, wie wir an diesem Riesenstaatsüberschuss, während die meisten Staaten ja Defizite haben, Defizite fahren hat.
Genau, also auf den ersten Blick ist der Überschuss natürlich etwas zum Feiern. Wir haben Überschuss, wir können die Schulden abbauen. Aber im zweiten Blick ist das sehr problematisch, meiner Meinung nach, weil er halt die Unwucht in der deutschen Wirtschaft noch mal verstärkt. Was meine ich damit? Deutschland hat nämlich einen Leistungsbilanzüberschuss von 7% vom BIP voraussichtlich in diesem Jahr. Und der Überschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen den inländischen Investitionen und Ersparnissen. Und ich würde sagen, die inländischen Ersparnisse sind auf normalem Niveau. Was einfach fehlt, ist, dass hier in Deutschland nicht investiert wird. Der Staat investiert schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben eine schlechte Infrastruktur, wir investieren zu wenig in Bildung, zu wenig in Forschung, wir hinken in der Digitalisierung global hinterher.
Das heißt, wir kriegen die Rechnung dann in einigen Jahren?
Genau, also je länger der Staat diese Überschüsse hat, desto weniger wird er investieren. Und klar, wenn nicht investiert wird, hat man keine Grundlage, in Zukunft dynamisch zu wachsen und mitzuhalten.
Das heißt, Sie sind kein Freund der schwarzen Null in Berlin?
Nee, aber das, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass wir halt dieses hohe Leistungsbilanzüberschuss haben, also dieses Ungleichgewicht. Hätten wir eine ausgeglichene Leistungsbilanz, dann würde ich das sehr begrüßen.
Ja, vielen Dank, Edgar Walk, für diese Einschätzung. Erster Chefvolkswirt des Bankhauses Metzler.
Ja, auch aus Köln ein Dank an Herrn Walk. Und lieber Herr Batz, wir kommen von Deutschland dann vielleicht nach Italien, denn da gibt es eine neue Entwicklung. Die Hoffnung der Anleger auf eine schnelle Regierungsbildung hat einen Dämpfer erlitten. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung setzt die Gespräche mit den oppositionellen Sozialdemokraten aus. Reagieren da die Anleihemärkte?
Die haben heute Morgen reagiert. Also man ging stark in den Tag, weil man eben noch nicht diese negativen Signale bekommen hat. Als sie kamen, gab es dann aber Kursrückgänge bei den Staatsanleihen, sodass die Rendite wieder anfing zu steigen. Aber die liegt bei 1,25%, für die Situation in Italien immer noch relativ moderat, allerdings deutlich höher als die Rendite einer 10-jährigen deutschen Bundesanleihe zum Beispiel. Viele nervöse Anleger, die deutsche Anleihen suchten, deshalb Kursgewinne bei deutschen Staatspapieren bis 68 Eurocent. Die Durchschnittsrendite fiel dadurch um einen Basispunkt auf minus 0,67%. Und der Euro zeigt sich fast unbewegt angesichts all dieser spannenden Entwicklungen. Erst bei einem $11.04.
Unbewegt waren aber nicht die Aktien von E.ON heute Vormittag. Was war da der Grund?
Das stimmt. Die sind mit 1,9% jetzt, wo ich auf die Tafel gucke, im Plus. Da gab es eine Hochstufung eines Analysehauses und das hat viele Anleger doch interessiert, dass da ein Analyst gutes Potenzial für die Aktie sieht. Und das hat auch RWE und Innogy nach oben getrieben, um bis zu 0,8% bei RWE zum Beispiel.
Der Münchner IT-Dienstleister Cancom soll in den MDAX aufsteigen für den Medienkonzern Axel Springer. Wie kommt das an?
Bei Cancom Anlegern sehr gut, weil das gibt mehr Öffentlichkeitswirkung, mehr Potenzial vielleicht für den Kurs. Der steigt um mehr als 2%. Axel Springer geht nur leicht nach unten. Anleger können den Indexrauswurf offenbar gut verschmerzen.
Stellt sich natürlich die Frage, welches Unternehmen folgt Cancom in den SDAX?
Das ist Instone. Das ist ein Immobilienentwickler, Vermieter aus Essen. Der ist erst seit rund einem Jahr hier notiert, aber der wird dann in einem Auswahlindex stehen.
Und dann blicken wir noch auf den Goldpreis zum Schluss.
Der ist im Moment bei $1,530,65. Und das heißt, dass er deutlich unter dem Hoch ist, was er gestern erreicht hatte. Da war er bis zu $1,554 gestiegen.
Vielen Dank nach Frankfurt, Ulrich Barth. Und nun kommen wir zu dem Mann, der einen der wichtigsten Werte, die eben an der Frankfurter Börse gehandelt werden, über viele Jahre geprägt hat. Ferdinand Piëch, der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsrat. Chef von Volkswagen. Er starb bereits am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren. Er machte VW zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von BMW und Mercedes und unter seiner Ägide verleibte sich VW Porsche ein, nachdem der Sportwagenbauer zuvor mit seinem eigenen Versuch, VW zu übernehmen, gescheitert war. Mit Reaktionen auf den Tod des Managers und einer Würdigung meldet sich unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde.
Der Alte, so nannten sie Ferdinand Piëch in Wolfsburg respektvoll, unnahbar, wortkarg, detailversessen. Der ehemalige BMW-Chefsvolkswirt Helmut Becker würdigt Piëch im Deutschlandfunk als ebenso geachteten wie gefürchteten Autokraten, einer der wenigen Konzernlenker, die noch selbst an ihren Produkten schraubten.
Das Spaltmaß zwischen Türen und Karosse und so weiter hat er versucht, so klein wie möglich zu halten, weil das für ihn die höchste Qualität im Automobilbau war.
Als Enkel des Käfererfinders Ferdinand Porsche war dem 1937 in Wien geborenen Piëch die Technikbegeisterung gleichsam in die Wiege gelegt. Mit Mitte 20 stieg er erst in das Familienunternehmen Porsche ein, arbeitete sich dann auch bei Audi bis an die Spitze hoch. Piëch, der begnadete Ingenieur, entwickelte Fünfzylinder- und Allradantrieb. Als er 1993 bei Volkswagen den Chefposten übernahm, war der Konzern ein Sanierungsfall. Doch Piëch, der sich gern in der Sprache eines Feldherren ausdrückte, gab die Parole aus.
Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, der Sieger zu sein.
Piëch sanierte und erweiterte VW zum Vielmarkenkonzern mit weit gefächerter Produktpalette. Ohne Massenentlassungen zurück an die Weltspitze. Daran erinnert Konzernbetriebsrat Bernd Osterloh in einer schriftlichen Würdigung des Verstorbenen. Mit seiner Liebe zum Produkt und strategischer Weitsicht habe Piëch die Erfolgsgeschichte von VW entschieden geprägt, so Osterloh. Als Piëch das operative Geschäft an seinen Zögling Martin Winterkorn abgab und an die Spitze des Aufsichtsrats wechselte, blieb der Führungsstil autoritär. Widerspruch war im System Volkswagen nicht vorgesehen. Als Drahtzieher hinter den Kulissen verhinderte Piëch die versuchte Übernahme von Volkswagen durch Porsche, drehte sie 2012 gar zur Übernahme von Porsche durch Volkswagen. Sein Meisterstück als Konzernlenker. Im Machtkampf mit Winterkorn, dessen Absetzung er 2015 für Außenstehende völlig unerwartet betrieb, schätzte Piëch seinen Rückhalt dann völlig falsch ein. Die IG Metall und das Anteilseignerland Niedersachsen hielten Winterkorn die Treue. Piëch besiegelte seinen Ausstieg als Chefkontrolleur des VW-Imperiums mit dem Verkauf seiner milliardenschweren Aktienanteile an Familienmitglieder. Unklar ist bis heute, seit wann Piëch vom drohenden VW-Dieselskandal wusste. Der wurde erst 5 Monate nach seinem Rückzug publik und zwang bald darauf auch Winterkorn zum Abgang. In Aussagen vor der Staatsanwaltschaft Braunschweig behauptete Piëch, andere wichtige Aufsichtsratsmitglieder bereits im Frühjahr 2015 über Unstimmigkeiten bezüglich der Software informiert zu haben. Der niedersächsische Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stefan Weil widersprach damals energisch. Der Respekt vor dem Lebenswerk des großen Unternehmers bleibe davon aber unberührt, so Weil heute.
Mit seinem Namen ist verbunden der Aufstieg von Volkswagen zum Weltunternehmen. Bei uns in Niedersachsen die Schaffung von vielen tausend sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen.
Was bleibt, ist die Erinnerung an einen, der wie kaum ein zweiter für den deutschen Erfindergeist steht und der selbst in einem Interview von sich sagte:
Wenn ich nochmal geboren würde, würde ich wieder Ingenieur werden.
Und wir nehmen diese Eindrücke und Informationen von Alexander Budde, unserem Korrespondenten in Niedersachsen, mit in das Gespräch mit der Autoexpertin des Deutschlandfunks, Silke Hane, meine Kollegin hier in der Wirtschaftsredaktion. Und wir wollen den Blick etwas weiten. Piëch hat Volkswagen zu einem Konzern mit vielen Marken umgebaut. Porsche, Scania, Ducati kamen unter seiner Ägide hinzu. Inwieweit prägt denn diese Strategie den Konzern heute noch?
Sehr. Auch als Volkswagen im Abgasskandal finanziell Federn gelassen hat, hat der Konzern entgegen aller Gerüchte sein Tafelsilber nicht angetastet, keine seiner Marken verkauft. Auch wenn etwa lange diskutiert würde, ob es nicht schlau wäre, die Motorradmarke Ducati abzustoßen zum Beispiel. Aber VW hat immer an dieser Strategie festgehalten, ein Konzern mit vielen Marken zu bleiben. Im Gegenteil kann man sogar sagen, Volkswagen treibt das Prinzip aktuell noch weiter auf die Spitze. Der Konzern plant ein neues Werk in Südosteuropa und das soll ein Mehrmarkenwerk werden. Also da sollen mehrere Marken ihre Autos bauen, zum Beispiel Skoda und Seat. Sprich, die Vernetzung der Marken, die schreitet weiter voran. Technisch steht dahinter die sogenannte Plattformstrategie. Das heißt, Automodelle, die von außen unterschiedlich aussehen, werden auf der gleichen Plattform aufgebaut. Verkürzt gesagt ist das der technische Unterbau eines Fahrzeugs. Das spart Geld und für diese Strategie stand Ferdinand Piëch ganz außerordentlich. Außerdem für die Internationalisierung des Konzerns. Auch daran hält VW fest. China ist mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt und die Verbindungen nach Amerika, die werden ebenfalls immer enger. Zum Beispiel kooperiert VW ja mit Ford seit einigen Monaten.
Wenn der VW-Konzern da sozusagen in den Fußstapfen Piëchs bleibt, ist das im aktuellen Umbau hin zu mehr Elektromobilität hilfreich oder hinderlich?
Nach allem, was man bisher sagen kann, eher hilfreich, denn Kosten sind beim Umbau zur Elektromobilität ein ganz entscheidender Faktor, vor allem die Entwicklungskosten. Volkswagen hat für die Entwicklung seiner elektrifizierten Plattform, MEB heißt die, seit 2006 nach eigenen Angaben mehr als 6 Milliarden Euro investiert. Und je mehr Autos sich damit bauen lassen, umso besser. In der Betriebswirtschaftslehre spricht man von Skaleneffekt, das heißt, die Kosten für den Konzern pro Stück, in diesem Fall pro Auto, die sinken mit steigender Produktionsmenge. Ist ja irgendwie logisch. Ich hatte die Kooperation mit Ford angesprochen. Dazu gehört auch, dass Ford für seine E-Autos in Europa diese MEB-Plattform von Volkswagen kauft. Angesichts schärferer Abgasregeln in Europa könnten auch noch andere Autobauer auf die Idee kommen. Je mehr Autos dann später damit vom Band rollen, desto eher rentieren sich also diese Milliarden Entwicklungskosten. Und das würde Volkswagen nicht hinkriegen, wenn es nicht so ein Riesenkonzern wäre, der ja auch Abgasskandal hin oder her wieder Milliarden Gewinne einfährt und damit bei der Entwicklung erst einmal in Vorleistung gehen kann. Bis 2023 sollen bei VW 30 Milliarden Euro in die Elektromobilität fließen.
Das ist die betriebswirtschaftliche Seite. Schauen wir mal auf die Konzernkultur. Piëch war ja, kann man vielleicht so sagen, ein Alleinherrscher. Auch sein einstiger Ziehsohn Winterkorn hat VW ja in dieser Manier weitergeführt. Im Abgasskandal wurde der Kulturwandel ausgerufen. Ist denn der gelungen jetzt?
Tja, nun offiziell unter Matthias Müller, Winterkorns Nachfolger, schon, aber der hat eigentlich nur hinter Winterkorn aufgeräumt. Als Herbert Diess an die Macht kam, hieß es sogar in Wolfsburg, er würde Piëchs Erbe antreten, also rigoros umbauen. Das hat er ja auch in der Tat gemacht in Sachen E-Mobilität. Dennoch besteht weiter in Wolfsburg dieses Machtdreieck aus Familie, Betriebsrat und Landespolitik. Niedersachsen ist ja auch noch mit 20% an VW beteiligt und das wird Volkswagen weiter prägen.
Silke Hane aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion zum Erbe des verstorbenen ehemaligen VW-Chefs Ferdinand Piëch und zur heutigen Strategie des VW-Konzerns. Vielen Dank. Schmerzmittel, die süchtig machen und oft in einer Drogensucht enden, das unter dem Namen Opioidkrise bekannte Phänomen in den USA, hat nun eine erste juristische Konsequenz. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Der US-Pharmahersteller Johnson & Johnson ist im US-Bundesstaat Oklahoma zu einer Zahlung von $572 Millionen verurteilt worden. Der dortige Generalstaatsanwalt Mike Hunter wirft dem Unternehmen vor, mit suchtgefährdenden Schmerzmitteln ein Wegbereiter der Opioid-Epidemie und Drogenkrise gewesen zu sein.
Wir haben bewiesen, dass Johnson & Johnson seine milliardenschweren Produkte aus Profitgier und auf dem Rücken leidender und unschuldiger Menschen geschaffen hat.
Die Summe von umgerechnet 515 Millionen Euro ist mehr als doppelt so hoch als das, was andere Pharmakonzerne bereits in Vergleichen einwilligten zu zahlen. Zugleich hatte Staatsanwalt Hunter eine noch deutlich höhere Strafe von über 17 Milliarden Dollar gefordert. Dennoch hat das Urteil mit der Begründung der Gefährdung der öffentlichen Gesundheit eine Signalwirkung, die verglichen wird mit den Zahlungen, die einst die Tabakindustrie leisten musste. Derzeit laufen noch zahlreiche ähnliche Klagen in den USA. Johnson & Johnson und dessen Tochterkonzerne kündigten an, Berufung vor dem höchsten Gericht in Oklahoma einzulegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ein Gesetz zur stärkeren Überwachung von Medizinprodukten vorgelegt. Spahn will die Risikobewertung und Überwachung von Produkten wie künstliche Knie oder Hüften, Herzschrittmacher oder chirurgisches Besteck auf Bundesebene zentralisieren. Bisher ist der Bund für die Risikoeinschätzung zuständig, die Länder für die Überwachung. Mehr als 100 unterschiedliche Unternehmen, die im Bereich der Digitalwirtschaft tätig sind, forderten heute die sofortige Einführung einer CO2-Bepreisung für alle. Angedacht sind 50 bis 130 Euro pro Tonne CO2. Und zwar mit einem finanziellen Ausgleich für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Unter dem Namen Leaders for Climate Action haben die Unternehmen, darunter der Speiselieferdienst Delivery Hero, das Frachtlogistikunternehmen Freight Hub, Flixbus, Facebook, McKinsey oder MyToys, ihre Forderungen heute bei einer Pressekonferenz in Berlin formuliert. Als Minimalziel nennt das Bündnis die Empfehlung des Rates der Wirtschaftsweisen bis 2030, Preise für den CO2-Ausstoß in den Sektoren Verkehr und Gebäude festzulegen.
Jessica Stormberg mit den Wirtschaftsnachrichten. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Durchweg für Unsinn halten die Kommentatoren den Entwurf der Berliner Bausenatorin Lompscher für den Mietendeckel.
Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung ist der Plan außerdem ungerecht. Während das Gros der Altbaumieter in besten Lagen mit Mietsenkungen rechnen könnte, hätten die Bewohner der neueren, aber oft trostlosen Wohnblöcke großer Immobilienkonzerne wenig davon. Ökonomen befürchten zudem, die Unternehmen könnten ihre Wohnungen eher an Selbstnutzer verkaufen, als den Mietdeckel zu akzeptieren. Der Markt würde noch enger. Gegen das Grundproblem stetig steigender Mieten hilft nur zu bauen, vor allem Sozialwohnungen. Dafür muss Politik verlässlich sein. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, das Ganze sei wenig durchdacht. Investoren werden verschreckt und bei stetig steigenden Kosten, etwa für Handwerker, fehlt durch gedeckelte Mieten bald das Geld, um notwendige Reparaturen durchzuführen. Diese Folge von Mietdeckelungen war übrigens nicht nur in der DDR mit ihren zahlreichen Wohnruinen zu beobachten, sondern auch in Lissabon, wo die Folgen der jahrzehntealten Deckelung, bröckelnde Wohngebäude, noch heute zu besichtigen sind. Für den Kölner Stadtanzeiger steht fest, wenn niemand mehr baut, ist auf Dauer keinem geholfen. Keine Frage, die Mietentwicklung in einigen Berliner Bezirken grenzt an Wahnsinn. Unsinn hilft aber nicht gegen Wahnsinn, erst recht nicht, wenn er verfassungswidrig ist. Generell gilt, Symbolpolitik bringt nichts. Es geht um Gerechtigkeit, die den Menschen wirklich nützt. Nach der Einigung des SPD-Präsidiums auf ein Eckpunktepapier bleibt auch das Thema Vermögensteuer auf der Tagesordnung. Ihre Wiedereinführung würde zwar den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht aus den Angeln heben, meint die Börsenzeitung, doch nicht zufällig machen Schäfer, Gümbel und Co. auf den letzten Metern der Wahlkämpfe in Brandenburg und Sachsen Klassenkampf und zetteln die nächste Neiddebatte an. Die Idee mit der Vermögenssteuer, die etwa alle 2 Jahre wiederentdeckt wird, fügt sich ins Gesamtbild von verweigerter Unternehmenssteuerreform, Soli-Abbau mit Schieflage zulasten von Wirtschaft, Sparern und Spitzenverdienern, Finanztransaktionssteuer oder Mietendeckel in Berlin. Ja, die Vermögen sind hierzulande ungleich verteilt. Dass Gutverdiener und Wohlhabende die Hauptlasten tragen, ist okay, doch dafür bedarf es keiner Vermögenssteuer.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Petra Enzminger am Mikrofon. Ein Thema, dann ein Reportage mit dem Titel »In 5 Jahren steht hier keine Fichte mehr, der Wald im Klimawandel«.